Aber irgendwann haben wir eben gesagt, da muss doch noch mehr gehen. Der User Lifecycle ist doch nicht vorbei, wenn man das Abo abschließt. Im Gegenteil, da fängt man doch eigentlich erst an. Und so haben wir uns eben immer weiter gehangelt. Das Ziel ist, irgendwann den Punkt zu erreichen, wo man den organischen Growth Loop quasi in Gang setzen kann, dass man sagt, unsere User sind so happy mit dem Produkt, dass sie das weiterempfehlen an Freunde und Familie, dass die unsere Gift-Vouchers kaufen, ja, und es weitergeben und dass man dadurch eben organisches Wachstum schafft durch einfach treue User, die wahnsinnig happy mit dem Produkt sind. Und da muss man eben erstmal hin.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und hier spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheidern und Entscheiderinnen aus den spannendsten Abo-Unternehmen und versuche herauszufinden, was wir alle von ihnen lernen können. Dabei schaue ich immer in ganz unterschiedliche Branchen, denn euch fällt es wahrscheinlich auch auf, neue Abos sprießen gerade überall aus dem Boden. Selbst in Branchen, bei denen man es wahrscheinlich nicht erwarten würde, wie zum Beispiel bei Autos, bei Blumen oder bei Kleidung. Die heutige Ausgabe ist schon die 10. Folge und das möchte ich nutzen, um mich mal bei euch allen zu bedanken, dass ihr den Podcast nicht nur hört, sondern mir manchmal auch Feedback schickt oder den Podcast weiterempfehlt. Das ist unglaublich motivierend und eine schöne Bestätigung für die, ja doch, vielen Stunden Arbeit, die ich hier auch in jede Folge stecke. Ich habe den Podcast gestartet, weil ich viele Abo-Unternehmen berate und selbst mal einen Blick über den Tellerrand werfen wollte und dabei von den Besten lernen wollte. Und auf dieser Recherchereise nehme ich euch sehr, sehr gerne mit. Als ich im Mai die ersten Interviewanfragen verschickt habe, hätte ich mir offen gesagt nicht erträumen können, dass ich in der ersten Staffel schon mit so vielen großartigen Gästen sprechen kann. Also auch an euch, meine bisherigen Gäste, herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich persönlich habe sehr viel durch die Gespräche dazugelernt und auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Branchen gefunden. Vieles, was man gut übertragen kann, auch wenn die Produkte unterschiedlich sind. Und ich hoffe, euch geht es genauso und ihr habt schon die ein oder andere Idee für eure tägliche Arbeit daraus gezogen. Wenn ihr neu dabei seid, dann hört doch gerne mal ins Archiv, denn da gibt es noch 9 weitere Interviews, die sich meiner Meinung nach genauso lohnen wie die heutige Folge. Heute geht es hier um eine App, die bestimmt viele von euch schon mal ausprobiert haben. Wir sprechen über Bubble, eine der erfolgreichsten Sprachlern-Apps der Welt. Mit Bubble kann man 14 Sprachen sehr spielerisch lernen und nach eigener Aussage haben sie bereits über 10 Millionen Abos verkauft. Dabei sind sie in einem besonders herausfordernden Markt unterwegs, denn ihr kennt es wahrscheinlich, viele nehmen sich vor, für die kommende Reise eine neue Sprache zu lernen, merken dann aber, wie schwierig es ist, motiviert dabei zu bleiben. Wie man es trotzdem schafft, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen und die Leute motiviert zu halten, das erzählt in dieser Folge Nina Pollex. Sie ist seit fast 10 Jahren bei Bubble und leitet dort das Customer Relationship Management Team. Und sie erklärt unter anderem, wie sie mit jedem Kunden individuell kommunizieren und welche A/B-Tests sie überrascht haben. Was ich besonders spannend fand, war, wie systematisch sie den Customer Lifetime Value steigern, indem sie ihre Abonnenten für längere und hochpreisigere Abo-Angebote begeistern wollen und das direkt schon beim Kauf. Sie haben zum Beispiel relativ radikal entschieden, das Monatsabo zu streichen und dafür die Mindestlaufzeit auf 3 Monate zu erhöhen. Wie das gelaufen ist, das erzählt Nina gleich. Ich habe mich jetzt in dieser ungewohnt langen Anmoderation schon ein paar Mal bedankt, aber bei einer Person möchte ich mich nochmal besonders bedanken, nämlich bei Valerie Kalife, die mir nicht nur regelmäßig Ideen und Feedback zu einzelnen Folgen schickt, sondern Nina auch als Gast für die heutige Folge vorgeschlagen und uns direkt miteinander vernetzt hat. Vielen Dank, Valerie, dass du das heute möglich gemacht hast. Wenn ihr also Menschen kennt, mit denen ich unbedingt mal sprechen sollte, dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht auf LinkedIn. Den Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Jetzt aber erstmal auf zum Gespräch. Hallo Nina.
Hallo.
Du bist mittlerweile schon seit fast 10 Jahren im CRM-Team bei Bubble. Das heißt, du hast das eigentlich schon sehr, sehr lange mitbekommen, mit aufgebaut, hast dich inzwischen dort bis zur Direktorin hochgearbeitet. Ich weiß, man soll eigentlich nicht so große allgemeine Fragen stellen, aber wie baut ihr bei Bubble eine gute Beziehung zu euren Kundinnen und Kunden auf?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freue mich auf das Gespräch. Ja, in der Tat natürlich eine sehr High-Level-Frage. Uns ist wichtig, dass wir von, also nicht nur im Bereich Personalisierung aktiv sind, sondern möglichst zur Individualisierung sogar gehen. Das bedeutet, dass wir nach Möglichkeit ganz individualisierte Kommunikationsstrecken haben, weil natürlich gerade bei einem Produkt wie Bubble jeder Lernende ist anders. Es gibt andere Motivationen, es gibt andere Vorlieben. Jemand mag vielleicht lieber Vokabeln wiederholen, jemand anderes mag lieber Podcasts anhören und noch jemand anderes ist vielleicht Kunde bei unserem Live-Tutoring-Produkt Bubble Live und macht die Live-Klassen mit einem Lehrer oder Lehrerin. Und da wollen wir natürlich drauf eingehen, jeder individuelle Schritt, der bei uns im Produkt passiert, dass wir darauf eingehen und den Next Best Step empfehlen können.
Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als es in der Praxis ist. Wie identifiziert man denn diesen Next Best Step?
Ja, das basiert alles auf unserem Learner Data Model. Da wird quasi jede Aktion, die wir im Produkt haben, jede Lektion, jeder Podcast, jedes Game wird quasi klassifiziert. Und auf einen, also vielleicht kennst du diese, das heißt, glaube ich, Central European Framework of Reference, eben A1, A2, mhm. B1, B2, also die
kennt man von
Language
Uni.
Proficiency, genau, wird da drauf gemappt sozusagen und daran orientieren wir uns dann und empfehlen dann den nächsten Schritt und versuchen dann eben in Betracht zu ziehen, alles, was der User vorher gemacht hat, um eben zu sehen, sind Podcasts beliebter, Lektionen beliebter, ist es vielleicht jemand, der für Travel lernt als Motivation oder ist jemand eher an Business-Englisch zum Beispiel interessiert und so bauen wir das dann zusammen und das funktioniert natürlich highly data-driven und auch highly automated, weil das ist natürlich manuell nicht mehr skalierbar.
Also es sind in erster Linie Daten, die ihr vollautomatisch erfasst. Also der Nutzer selbst gibt da relativ wenig an oder irgendwie muss selbst Fragebögen beantworten etc.?
Genau, relativ wenig. Das meiste passiert eigentlich schon während der Registrierung, wo wir dann eben abfragen, was ist die Motivation, was ist vielleicht eine anfängliche Selbsteinschätzung, so was kannst du schon und da wird dann eben gefragt, okay, ich kann irgendwie mich vorstellen, ich kann einen Kaffee bestellen, ich kann eine kleine Unterhaltung schon führen vielleicht oder ich kann noch gar nichts. Das können wir dann auch in Betracht ziehen bis hin zu, wie lernst du am liebsten, lernst du lieber alleine oder lernst du in der Gruppe? Das wäre dann zum Beispiel jemand, für den vielleicht unser Live-Tutoring-Produkt, die Group-Classes in Frage kommt. Und ansonsten wird aber alles hauptsächlich mit, nicht mit Zero-Party, aber mit First-Party-Data dann mit unseren Daten, die wir aus der Product-Journey ziehen, bestückt.
Ich habe den Eindruck, dass ihr da schon relativ weit seid. Wahrscheinlich habt ihr da wahnsinnig viel Zeit und Hirnschmalz reingesteckt in den letzten Jahren. Und wie gesagt, du hast es ja zu großen Teilen auch mit aufgebaut. Für alle Unternehmen, die noch ziemlich am Anfang stehen, also die noch nicht so eine gute Datenqualität haben, die noch nicht diese ganzen Automatisierungen haben, würdest du uns vielleicht mal mitnehmen, wie ihr das so schrittweise aufgebaut habt? Was waren für euch so die großen Meilensteine?
Also ich würde sagen, es beginnt schon immer mit manuellem Testing, um einfach mal grob auszutesten, was denn funktioniert und was nicht so funktioniert. Und um ganz ehrlich zu sein, das Allermeiste, was wir probieren und testen, funktioniert eigentlich nicht. Also das ist auch ein Learning aus fast 10 Jahren bei Bubble. Eigentlich das meiste, was man so als Marketer denkt, was bestimmt super funktioniert, funktioniert dann am Ende irgendwie doch nicht.
Hast du ein Beispiel für uns? Also sowas, woran du tief und fest geglaubt hast und was dich dann überrascht hat?
Also zum Beispiel, wir haben mal wahnsinnig viele unterschiedliche Nurturing-Kampagnen-Typen ausprobiert. Wir haben so einen Evergreen, was immer super funktioniert, das ist unser Quiz. Das ist einfach relativ simpel. Da wird dann gefragt, irgendwie, was heißt Hund auf Englisch, und dann sind da so drei Buttons, davon ist dann einer Dog und zwei andere sind irgendwas anderes. Und das funktioniert super, aber wir haben unterschiedliche, ob das jetzt ein Kreuzworträtsel war oder ein Buchstabensalat oder irgendwelche anderen kleinen Sprachrätsel, und davon hat nichts funktioniert, obwohl man sich denkt, das ist doch mega cool. Also natürlich würde ich da draufklicken, das sieht doch total cool aus. Oder ob es einfach um, ich glaube, der Klassiker ist Design-Testing. Wie viel Zeit verschwendet man auf Design-Testing, um irgendwie ein hübscheres Bild oder ein hübscheres Design? Und wie selten funktioniert es dann eigentlich? Also es ist doch oft so, dass irgendwie ugly beats beautiful, dass man das irgendwie doch immer wieder rausfindet. Oder
da fällt mir tatsächlich gerade ein Beispiel ein, hatte ich schon fast vergessen, aber vor kurzem ist mir mal so eine Kampagne aufgefallen, wenn ich es richtig zusammenkriege, ich hoffe, es war überhaupt Bubble, ich hoffe, ich verwechsel es gerade nicht, da war eine hübsche Frau abgebildet, im Hintergrund die portugiesische Flagge und unten drunter stand was, oder die brasilianische Flagge, und unten drunter stand etwas von Spanisch lernen. War das ein Fehler oder eine gezielte Irritation?
Ist gute Frage. Also wenn es von uns aus dem CRM kommt, dann war es wahrscheinlich ein Fehler, weil wir legen natürlich schon Wert darauf, dass alles irgendwie zusammenpasst. Aber wenn es um Flaggen geht, dann habe ich ja fast unser Performance Marketing Acquisition Team da im Verdacht, dass das vielleicht eine Kampagne von der Seite war. Und da läuft natürlich noch viel mehr automatisiert. Insofern kann das da, glaube ich, immer mal passieren, dass die heutzutage werden ja auch die Ads, die irgendwo geschaltet werden, ganz automatisch irgendwie zusammengebastelt. Und da kann es bestimmt mal sein, dass irgendwie eine falsche Flagge zu. Ich glaube sogar, ich meine mich sogar zu erinnern, dass das intern bei uns im Slack mal aufpoppte und irgendjemand das gefunden hat und gefragt hat, ob das ein Fehler war. Also das kommt mir jetzt bekannt vor, wo du es erwähnst. Das kam nicht aus meinem Team.
Okay, das beruhigt mich. Nochmal genau. Einen kurzen Schritt zurück. Du hast gerade von einer Nurturing-Kampagne gesprochen. Würdest du uns kurz erklären, was ihr unter Nurturing-Kampagnen versteht?
Also ich würde so definieren, eine Nurturing-Kampagne ist eben so eine Zeitüberbrückungskampagne, würde ich sagen. Also es sitzt jetzt kein großes Revenue-Goal dahinter, sondern das Hauptziel ist, die User oder die Empfänger der E-Mail bei der Stange zu halten, engaged zu halten. Da geht es hauptsächlich darum, Öffnungen und Klicks einzufahren, vielleicht eine Impression auf unserem Magazine oder die User vielleicht mal in die App zurückzuholen, um da eine kleine Lesson zu machen oder so. Aber das ist jetzt keine große Sales-Kampagne, sondern einfach was Nettes, was auch vielleicht unter den Schlagwörtern Surprise and Delight gibt es auch, das finde ich immer ganz witzig. Ich habe mal jemanden gehört auf einer Konferenz, der meinte dann, ganz im Ernst, meint ihr wirklich, die User sind dann surprised und delighted, wenn sie irgendwie so eine E-Mail von euch kriegen?
Was meinst du?
Ja, nee. Also, um ganz ehrlich zu sein, da möchte ich mich auch nicht überschätzen. Also es gibt vielleicht so die Top 0,1% aller CRM-Kampagnen sind so geil, dass man da echt irgendwie, glaube ich, surprised und delighted ist. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, dann ist da, also ich finde es auch immer witzig, wenn man eben diese Stock-Images hat, wo dann irgendwie jemand so wahnsinnig überglücklich auf sein Handy guckt oder so. Jetzt sind wir ganz ehrlich,
Das bin ich so, bei jeder E-Mail, die ich bekomme.
Auf jeden Fall, ich auch. Ja, insofern ist Nurturing da, das ziehe ich eigentlich vor. Das ist dann sowas, wo man dann im Idealfall sagt man, auch ganz nett. Ich glaube, das ist so das Beste, was wir hoffen können. So nicht unsubscribed ist glaube ich, so das Ziel. Und dass man sagt, auch nett, mal eine E-Mail von Bubble, die machen immer hier ein ganz witziges Quiz oder sowas. Das ist so das realistische Ziel, glaube ich.
Also auch so eine kleine Interaktion.
Genau.
So, jetzt habe ich irgendwie wieder ganz viele Abzweigungen genommen. Nochmal ganz zurück zu der Ausgangsfrage. Wie habt ihr euer CRM in den letzten Jahren weiterentwickelt? Du meintest, ganz vieles ausprobieren, vieles funktioniert nicht. Wie seid ihr dann die nächsten Schritte gegangen?
Ja, immer wieder zurück zu Square One und das nächste ausprobiert. Also die letzten Jahre, da ging es eigentlich in erster Linie darum, den Lifecycle aufzubauen. Also ich bin jetzt eben schon sehr, sehr lange da und als ich anfing, war das tatsächlich, das haben wir einen einzigen Job gehabt sozusagen und das war eben die registrierten User, Free User zu zahlenden Abonnenten zu konvertieren durch in erster Linie Sonderangebote unterschiedlicher Art. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, wir sind hier CRM. Ich sage immer gerne, CRM steht eben für Customer Relationship Management und nicht für Cash Revenue Machine, wofür es aber häufiger missbraucht oder einfach benutzt wird. Natürlich ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig lukrativer Marketingkanal. Ich glaube, also mit deutlich, deutlich dem besten ROI, das ist, glaube ich, bekannt. Und ist E-Mail ist auch noch lange nicht tot, so wie man es ja immer hört. Und wenn man noch alle anderen Kanäle dazu nimmt, die man heutzutage benutzen kann, dann erst recht nicht. Aber irgendwann haben wir eben gesagt, da muss doch noch mehr gehen. Der User Lifecycle ist doch nicht vorbei, wenn man das Abo abschließt. Im Gegenteil, da fängt man doch eigentlich erst an. Und so haben wir uns eben immer weiter gehangelt. Das Ziel ist, irgendwann den Punkt zu erreichen, wo man den organischen Growth Loop quasi in Gang setzen kann, dass man sagt, unsere User sind so happy mit dem Produkt, dass sie das weiterempfehlen an Freunde und Familie, dass die unsere Gift-Vouchers kaufen und das weitergeben, dass sie unser Multi-User-Product kaufen, um eben mit ihren Freunden und Familie zusammenzulernen im gleichen Account. Und dass man dadurch eben organisches Wachstum schafft, durch einfach treue User, die wahnsinnig happy mit dem Produkt sind. Und da muss man eben erstmal.
Würdest du sagen, da seid ihr schon?
Da sind wir noch nicht ganz. Wir sind immer einen Schritt weiter gegangen über Initial Conversion bis Aktivierung, Learner Journey zusammenbauen und dann Upsell und Cross-Sell. Retention natürlich, Extension Rate ist wichtig für ein Subscription Model natürlich und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man hoffentlich Power User ist und dann eben ja Brand Advocate wird. Da sind wir noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Wir hängen noch irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Im Moment fokussieren wir uns gerade sehr stark eben auf den Hebel Upsell und Cross-Sell, weil wir eben relativ neu dieses Live-Tutoring-Produkt jetzt haben und das jetzt ganz stark bespielen wollen, weil wir da auch die Zukunft des Sprachlernmarktes sehen. Eben ganz viel Tutor-Led, ob es jetzt One-on-One-Tutoring oder Group-Classes sind. Ich glaube, spätestens durch die Pandemie ist das dann nochmal ganz weit nach vorne gekommen. Und deswegen ist das eigentlich das, wo wir uns hauptsächlich mit beschäftigen jetzt im Moment. Aber irgendwann möchte ich dann da noch gerne wieder zurück. Bereich Loyalty, ein Loyalty-Programm aufbauen, da fangen wir jetzt auch mit an, was ich als eine der Hauptaufgaben von CRM an sich sehe. Insofern sind wir dann noch recht früh, aber es ist alles im Werden.
Wenn du jetzt über so ein Loyalty-Programm nachdenkst, in welche Richtung würdest du da am liebsten gehen?
Also ich würde schon am liebsten natürlich mit dem Produkt verknüpfen, dass man eben durch das Loyalty-Programm die User dazu motivieren kann, noch mehr zu lernen und vice versa, dass eben alle, die dann auch, die mehr lernen, dann auch belohnt werden, Goodies bekommen, sich einfach wie ein ganz besonderer Kunde fühlen in dem Moment. Im Moment wird es tatsächlich noch so sein, dass wir, weil das Produkt hat noch andere Baustellen, dass wir das erstmal auf CRM-Seite machen werden, dass wir vielleicht mit Goodies arbeiten werden, die wir über CRM ausspielen können, zum Beispiel irgendwelche PDF-Guides, zum Beispiel irgendwelche Sprachlernen Tipps und Hacks. Wir haben auch ein physisches Produkt, das nennt sich Stickable. Das sind Aufkleber, die sind da quasi, das sind so Vokabelaufkleber, da steht dann eben Table und Chair und sowas und Fridge und die kann man dann eben auf die entsprechenden Gegenstände draufkleben und so seine Vokabeln lernen und das quasi dann in seinem physischen Everyday-Umfeld quasi mit einbauen. Und das sind alles so.
Wie setzt ihr das im Moment ein? Also kriegt man das dann als Heavy-User irgendwann zugeschickt, wenn man lang genug dabei ist?
Genau, das ist die Idee. Das kann man sich dann irgendwann verdienen, quasi.
Stichwort verdienen. Ich habe gesehen, dass ihr ja auch relativ viel mit Gamification arbeitet. Also ich glaube, Bubble war von Anfang an damit gestartet, dass ihr Lernen spaßig und belohnenswert machen wolltet. Wie setzt ihr denn im CRM auf Gamification, abseits von den Quizzes, über die du ja schon gesprochen hast?
Ja, es ist eigentlich, abseits von den Quizzes, ist es tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil wir schon auch, ja, Gamification ist wichtig zu einem gewissen Extent, aber gerade wenn man es jetzt mit einem Duolingo zum Beispiel vergleicht, was ja einer unserer Haupt-Mit-Competitors ist, das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer im Bereich Gamification. Das ist auch in erster Linie ein Language Game, würde ich jetzt mal so sagen. Und da will Bubble sich natürlich auch insofern von absetzen, um eben zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht ein Language Game, sondern wir sind tatsächlich eine ernsthafte Sprachlernlösung. Das heißt, wenn du wirklich ernsthaftes Interesse daran hast, diese Sprache zu lernen und auch ein bestimmtes Ziel vielleicht verfolgst, dann ist vielleicht Bubble doch die bessere Lösung für dich. Und insofern halten wir da die Gamification schon bei dem Nötigsten, um eben einfach Engagement anzutreiben. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Gimmicks mit irgendwie Punkte und Sterne gewinnen und Herzen gewinnen und irgendwie so. Was wir vielleicht noch eine Sache, die immer gut ankommt, das ist zum Beispiel unsere Weekly Summary. Relativ simpel, man bekommt halt am Ende der Woche einmal eine Übersicht über den Lernfortschritt, wie viele Lektionen hast du gemacht, wie viele Wörter hast du wiederholt, wie viele Minuten Podcast hast du gehört. Und das kann man vielleicht zu Gamification mit dazu zählen. Ist auf jeden Fall was super ankommt. Und wir kriegen recht häufig, wenn aus irgendwelchen Gründen User aus diesem Segment rausfallen und diese E-Mail nicht mehr bekommen, die wird auch vermisst. Also da wird sich dann beim Customer Service auch gemeldet und beschwert, warum man denn diese E-Mail nicht mehr bekommt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen der Ritterschlag. So möchte man es natürlich am liebsten haben. Ne? Und da sind wir dann vielleicht doch wieder bei Surprise and Delight. Das ist dann vielleicht so eine Königskampagne.
Dann sind wir beim Stockfoto, wo jemand ganz traurig auf sein Handy schaut, statt ganz glücklich.
Genau.
Wie macht ihr das denn bei solchen E-Mails, wenn jetzt beispielsweise bei einem Nutzer die Nutzung nachlässt? Also kriegen diese E-Mail nur Nutzer, die in der Woche auch die App genutzt haben? Weil es kann ja theoretisch auch den gegenteiligen Effekt haben, dass man dadurch vor Augen geführt bekommen hat, dass man es kaum genutzt hat, dass es sich jetzt nicht gelohnt hat in dieser Woche.
Ja, das hatten wir tatsächlich mal. Vor ein paar Jahren wollten wir so eine Year-in-Review-E-Mail machen und haben das dann aus Mangel an Volume Size gelassen, weil wir hatten einfach so wenig User, die tatsächlich eine nennenswerten Fortschritt hatten in dem Jahr. Das hätte sich dann nicht gelohnt. Und dann haben wir einfach eine generelle Statistik-Bubble in Zahlen oder irgendwie sowas geschickt. Aber ja, das stimmt. Also man bekommt natürlich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, man bekommt die E-Mail dann noch einmal, wenn man eben gerade nicht aktiv war die Woche, um eben einmal zu sagen, so, hey, du hast diese Woche gar nicht gelernt, komm doch nächste Woche wieder. Aber wenn man dann immer noch nicht wieder da ist, dann, das ist natürlich, wir wollen ja auch niemanden demotivieren. Dann gibt es andere Kampagnen, um die User dann wieder zurückzuholen.
Das finde ich ganz spannend. In dem ersten Interview, das wir hier in dem Podcast hatten mit dem Adobe-Deutschland-Chef, da sagte er, wenn bei einem Kunden, bei denen die Nutzung abnimmt, dann geht so eine Art Alarmsirene los und dann tun sie alles, um ihn wieder zu engagen. Wie ist es bei euch? Also was ist dann so das erste Signal, dass jemand in die Gefahrenzone kommt und wie reagiert ihr dann?
Ja, das ist also tatsächlich, wenn die Nutzung nachlässt, wenn wir jetzt eine Woche keine Aktivität festgestellt haben und dann in der zweiten Woche Da geht dann schon unsere Re-Engagement-Strecke los. Das ist, und die läuft bei uns tatsächlich vollautomatisiert. Das ist ein selbstoptimierender Algorithmus, der eben immer die bestperformende Re-Engagement-Methode auswählt. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, was wir anfangs schon besprochen haben. Wie geht man so eine Automatisierung an? Was sind da die unterschiedlichen Schritte? Und das ist tatsächlich so entstanden in Zusammenarbeit mit unserem Machine Learning Team. Die haben eben den Algorithmus gebaut und wir haben das dann manuell quasi bestückt mit, was wir Policies nennen, dass man sagt, okay, was fällt uns alles ein? Was könnte man so einem User, der jetzt irgendwie 2 Wochen nicht mehr aktiv war, schicken? Okay, man könnte einmal eine Lektion vorschlagen zum Beispiel. Man könnte Vokabelreview vorschlagen. Man könnte vielleicht einen Blogpost vorschlagen, einen Podcast. Und das wird dann alles in diesen Algorithmus quasi reingeschmissen. Und alles wird gegeneinander getestet. Und irgendwann ist dann halt ein Winner da. Und der wird dann ausgespielt, Großteil der Empfänger. Alle anderen Policies laufen noch so auf kleiner Flamme weiter, um einfach das im Auge zu behalten, ob vielleicht doch nicht irgendwann was anderes beliebter wird. Und wann immer uns was Neues einfällt oder auch vom Produkt her was Neues dazukommt, wird das einfach dazugebaut und kann dann quasi gegen den aktuellen Gewinner antreten und entweder dann eben besser sein oder nicht. Und so hat sich zum Beispiel, haben wir auch was ganz Spannendes rausgefunden, der Gewinner tatsächlich für Re-Engagement war Redo Last Lesson.
Okay.
Also mach nochmal die letzte Lektion, die du gerade gemacht hast. Und da wären wir
als... Das ist kontraintuitiv.
Ja, also als Menschen wären wir da nie drauf gekommen, aber da ist es dann, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es doch, dass wenn die Menschen Hand in Hand mit der Maschine arbeiten, dass es doch oft zu besseren Ergebnissen führt, weil so ein Algorithmus doch auf andere Sachen kommt, die man sich sonst so ja als Marketing-Brain nicht überlegt hätte.
Hast du eine Erklärung, warum das so gut zieht?
Ja, ich könnte, also wenn ich mir das jetzt so überlege, dann kann ich mir das schon vorstellen, weil es ist ja schon, wenn man sich jetzt vorstellt, man war vielleicht jetzt seit 1 Woche, 2 Wochen, vielleicht noch länger, hat man nicht mehr gelernt, dann ist man ja mit Sicherheit in der Situation, wo man sich sagt, was habe ich denn, wo war ich denn jetzt nochmal stehen geblieben? So. Und wenn man dann einfach sagt, okay, ich mache jetzt das nochmal, wo ich aufgehört habe, dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen sicherer, um nochmal wieder reinzukommen. Wenn es dann gleich irgendwie heißt, mach doch jetzt die nächste Lektion, dann dann weiß man es vielleicht nicht mehr so genau. Was hatte man denn jetzt nochmal zuletzt gelernt? Das merken wir allgemein. Also sobald man eine Zeit lang raus war, deswegen versuchen wir auch relativ früh die User schon zu re-engagen, weil wenn sie halt eine Zeit lang raus sind, dann wird es halt immer schwieriger, weil man weiß dann nicht mehr genau, habe ich jetzt die Lektion schon gemacht, mache ich die nochmal, mache ich den ganzen Kurs nochmal. An manches erinnert man sich vielleicht noch, an manches erinnert man sich nicht mehr. Und wenn man dann auch zu viel wiederholt, was man schon weiß, dann ist es auch nicht mehr so spannend und dann fällt man vielleicht doch wieder ab. Also das ist dann meistens schon ein Punkt, wo es schwierig wird, wenn es ein paar Wochen her ist. Deswegen versuchen wir auch relativ früh mit dem Re-Engagement anzufangen, dass der User gar nicht erst an diesen Punkt kommt.
Hast du noch so ein paar von diesen Extrembeispielen, also Kampagnen, die entweder sehr, sehr gut funktioniert haben oder die überraschenderweise gar nicht funktioniert haben, die ihr getestet habt?
Ja, also es ist tatsächlich so, auch was wir jetzt eben ganz viel, was ich eingangs erzählt hatte, dass wir eben wirklich versuchen, so eine Journey aufzubauen, so eine individualisierte Journey, wo wir eben wirklich ganz speziell auf den User eingehen, was dieser spezielle User jetzt gemacht hat und als nächstes machen sollte. Und das, wo natürlich wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, gerade wenn man das erstmal alles manuell testet. Und das ist also jetzt gar nicht so. Also ja, es performt schon besser als One fits all, auf jeden Fall, aber ist auch nicht so, dass man sich denkt, ja klar, 100% besser, wusste ich so. Sondern es ist tatsächlich dann doch irgendwie immer nur kleine Schritte. Also Ich glaube, irgendwo ist einfach generell, User sind einfach engaged oder sie sind nicht engaged. Und ich glaube, diese Grauzone, wo man wirklich mit CRM oder mit einem Produkt auch irgendwie noch was bewegen kann, ist dann doch, glaube ich, recht klein, habe ich manchmal so das Gefühl.
Hattet ihr mal so einen Moment, wo plötzlich schlagartig irgendwas um 10-20% besser geworden ist? Also ich erinnere mich noch an so einzelne E-Mail-Kampagnen oder Lead-Generierungskampagnen, wo wir gemerkt haben, okay, krass, plötzlich verfünffachten sich die Anmeldezahlen und das sind dann immer die Momente, wo ich am glücklichsten nach Hause gegangen bin. Hattet ihr solche Momente?
Ah, ich glaube, die größten Sprünge sind immer gewesen, wenn wir einfach mehr Kampagnen aufgenommen haben. Also
viel.
Das ist auch so ein Learning, das ich habe. Es ist eigentlich fast nie zu viel. Also wenn man es irgendwie schlau macht und natürlich schon irgendwie guckt, dass man nicht die nie die E-Mails öffnen, jeden Tag irgendwie bombardiert, sondern dass man da tatsächlich so ein bisschen auf das Engagement achtet. Und wer jetzt vielleicht interessiert sein konnte, dann gibt es eigentlich kein zu viel. Das ist dann meistens so gewesen, wenn wir Reminder-Mails, also jetzt sagen wir mal, wir haben eine Kampagne, 40% off, was weiß ich, irgendwie so. Und wenn du dann halt einmal schickst, nochmal eine E-Mail dazu, nur noch bis morgen. Und irgendwann haben wir dann dazu gebaut, am nächsten Tag nochmal eine, die dann ist, nur noch heute. Mhm. Und das hat auch 30 noch mehr Prozent Revenue halt eingebracht, weil einfach die, ja, FOMO und Urgency, das und ein Discount, das ist eigentlich das Geheimrezept. Da geht nichts drüber, da haben wir auch noch nichts gefunden. Da sind wir wieder bei, was man so als Marketer irgendwie cool findet, funktioniert dann halt einfach oft nicht. Aber diese Sprünge sind eher im Revenue-Bereich. Nicht unbedingt, also Engagement zu treiben, um 30, 40, 50%, 100%, ist tatsächlich mit einzelnen Initiativen vor allem noch, ist echt schwierig. Ich glaube, dass den größten Sprung, den wir da mal gemacht haben, war, als wir überhaupt von null auf irgendwas gegangen sind, als wir angefangen haben, tatsächlich, wie ich erzählt habe, haben wir gesagt, lass uns mal nicht beim Kauf dann beim Abonnent aufhören, sondern die User weiter begleiten und auch irgendwie die Learner Journey begleiten. Und als wir das angefangen haben, einfach mal mit einer Willkommensstrecke, das hat dann tatsächlich, ich glaube, so 20% Engagement Uplift in den ersten Wochen gebracht, tatsächlich. Aber das ist eigentlich das Größte, woran ich mich jetzt erinnern kann. Alles andere ist eher sehr mühsam im Engagement-Bereich.
Was ich bei sowas immer spannend finde, ist, worauf optimiert man? Also natürlich ist es am einfachsten, erstmal auf Öffnungsraten, auf Klicks zu optimieren, vielleicht auch noch dann auf Engagement. Aber die eigentliche Kunst ist dann ja immer, das dann auch auf den Revenue zu übertragen, also ob die Leute jetzt länger bleiben, ob die Leute weniger kündigen. Wie messt ihr den Erfolg von so einer Kampagne?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Wir schauen uns das tatsächlich gerade genau an, wie Engagement mit Customer Lifetime Value und auch Extension Rates zum Beispiel zusammenhängt. Und das ist gar nicht so unmittelbar miteinander verbunden, wie man denken würde. Insofern gehen wir jetzt eigentlich eher darauf, dass wir die Sachen doch ein bisschen getrennt voneinander betrachten. Also dass wir auf der einen Seite die Monetization Journey haben, wo wir eben versuchen, CLV zu maximieren, so weit wie möglich, dadurch, dass man einerseits beim ersten Sale schon möglichst hochpreisiges Produkt verkauft bekommt, dann eben auf Upgrades geht, auf die Extension des Abos. Und auf der anderen Seite haben wir dann unsere Learner Success Journey, wo es dann eben um die Learner Journey geht, darum, dass das Produkt genutzt wird, möglichst lange, möglichst häufig, dass möglichst vielfältig genutzt wird. Wir haben ja viele, viele unterschiedliche Learning Experiences, so nennen wir das. Und es ist ja erwiesen, dass ein vielfältiges Sprachenlernen das erfolgreichere Sprachenlernen ist. Das versuchen wir natürlich auch, den Lernenden beizubringen. Und da ist dann eher der KPI natürlich Product Engagement Zeit, Retention und am Ende auch Learning Success, was wir dann eben durch kleine Surveys oder so messen.
Finde ich tatsächlich auch ganz interessant, weil diese Vielfalt der Nutzung, das habe ich jetzt in vielen der Interviews gehört, also beispielsweise auch beim Urban Sports Club, dass das einer der großen Erfolgsfaktoren ist. Wenn jemand möglichst viele unterschiedliche Sportarten nutzt, bleibt er eher dabei. Und ich glaube, das gilt für viele Abos. Also wenn man viele verschiedene Nutzungssituationen hat oder viele verschiedene Formate, die man regelmäßig konsumiert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dabei bleibt, oder?
Ja, das ist dann, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Jäger- und Sammlerprinzip irgendwie. Ich glaube, Menschen sind halt Sammler irgendwie. Und wenn es von irgendwas unterschiedliche Versionen gibt, dann möchte man die Kollektion vielleicht gerne irgendwie vervollständigen. Das ist natürlich auch, möglichst alles aus einer Hand zu bekommen, macht es natürlich einfacher. Und das denke ich mir schon, ja, unterschiedliche Sportarten, weil dadurch wird natürlich auch der Benefit dieses Produkts, Urban Sports Club zum Beispiel, oder eben auch Bubble, wird natürlich dann auch, das bekommt dann mehr Wert, es kommt einem wertvoller vor und es ist natürlich auch wertvoller, weil es einfach viel mehr anbietet. Und man hat so dieses alles aus einer Hand Prinzip und das erhöht dann auch, glaube ich, das Vertrauen in die Marke und in das Produkt. Dass da eben wirklich Experten dahinter stecken. Und je unterschiedlicher man so ein Produkt nutzt, desto unterschiedlicheren Lebenssituationen findet es ja auch statt. Also jetzt auch wieder zum Beispiel Bubble, als wir Podcasts dazu geholt haben oder unsere Podcasts ausgebaut haben und veröffentlicht haben, hat natürlich dieses Hands-Free-Learning auch gelauncht, dass man eben nicht tatsächlich vor der App sitzen muss und ich selber muss immer tippen und auch irgendwie was da reinsprechen und so. Und das möchte man vielleicht irgendwie in der U-Bahn nicht machen oder wenn man irgendwie Auto fährt oder so. Und da kann man dann vielleicht einen Podcast sich anhören. Und je mehr man da anbietet, desto häufiger findet man dann auch Platz in dem stressigen Leben, das wir alle haben heutzutage. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein Erfolgsgeheimnis auch.
Diversifikation ist ja auch ein Thema, was viele andere Abo-Anbieter umtreibt. Du hast jetzt vorhin schon die Präsenzkurse oder Live-Kurse angesprochen, die jetzt bei euch neu dazugekommen sind. Bei den Podcasts, habe ich das richtig gesehen, dass manche davon sogar frei verfügbar sind, also gar nicht über eure App, sondern auf den gängigen Podcast-Plattformen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, genau. Die sind auch auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, viele davon zumindest.
Wie entscheidet ihr, was an neuen Produkten dann wirklich ins Abo reingebundelt wird und was vielleicht sogar kostenlos als Content-Marketing oder Begleitmaterial angeboten wird? Und dann auch noch damit verbunden eine Frage zu den Live-Kursen. Du hast die vorhin als Upsell beschrieben. Also sind die Live-Kurse nicht im normalen Abo enthalten? Muss man für die dann nochmal extra bezahlen?
Ja, also es gibt man kann quasi zwei unterschiedliche Formate wählen. Einmal nur die Self-Study-App, so wie wir es nennen. Das ist eben die App, wie man sie kennt. Und das andere ist eben live. Und bei live, bei dem Live-Tutoring gehört dann aber die App auch dazu. Also das ist dann quasi ein Bundle, Live-Kurse und die App dazu. Und das andere ist dann nur die App. Und aber das gibt zum Beispiel nicht nur die Live-Kurse. Mhm. Weil das ganze Prinzip, das wir quasi damit verfolgen, ist eben, wie wir gesagt haben, Diversifikation. Wenn man eben die Live-Kurse hat, hilft es ungemein, dann nochmal die Vokabeln zu wiederholen, die Lektionen dazu zu machen. Wie gesagt, es ist einfach alles ein Ökosystem, das auch wirklich zusammenpasst und zusammenpassen soll und zusammen genutzt werden soll. Deswegen gibt es live nicht einzeln, weil natürlich Bubble im Moment noch sehr dafür bekannt ist, eben diese Self-Study-App zu sein. Ist live jetzt erstmal in erster Linie tatsächlich ein Upsell-Produkt für die Kunden, die Bubble schon nutzen und gerne intensiveres Sprachenlernen wahrnehmen möchten. Der nächste Schritt wird jetzt sein, Bubble so weit oder das Brand-Image so weit zu verändern und anzupassen, dass Bubble eben auch synonym wird für eben Tutorland, also mit Lehrern geführte Learning Experiences, ob es jetzt Gruppenklassen sind, wie es im Moment noch der Fall ist, oder ob wir irgendwann Einzelunterricht dazu nehmen. Und das ist das Ziel. Im Moment ist es eher noch die App und dann noch live dazu.
Ich versuche ja immer so ein bisschen nach Learnings zu suchen, die man auch auf andere Abos dann gut übertragen kann. Würdest du generell empfehlen, so verschiedene Abo-Stufen anzubieten? Also vielleicht von Freemium über so das Mittelklasse-Abo bis zum Premium-Abo, das dann nochmal besonders viel enthält? Und worauf muss man deiner Meinung nach dabei achten, wenn man vor dieser Entscheidung steht?
Also ich denke schon, dass das Sinn machen kann. Das kommt natürlich sehr auf das Produkt an, ne? Und was bündelt man da zusammen? Macht das alles Sinn oder ist das jetzt nur for the sake of? Aber klar, wenn man unterschiedliche Wertigkeiten hat, natürlich so ein Live-Unterricht ist natürlich eine komplett andere Sache als so eine Self-Study-App. Alleine schon, was die Kosten betrifft. Klar, da hat man Lehrer, die müssen auch irgendwie bezahlt werden. Dann hat man da noch irgendwie die Plattform dabei und dann ein Kalenderbuchungssystem und alles. Da steckt deutlich mehr dahinter noch natürlich als jetzt in der App. Insofern macht es da durchaus Sinn, das auch noch separat zu monetarisieren und da eben unterschiedliche Bundles für unterschiedliche Bedürfnisse auch anzubieten. Weil jeder sucht ja dann doch irgendwie nach was Eigenem, also sich das selber so zusammenzustellen, was man jetzt genau braucht und will ich das oder will ich das nicht oder will ich das vielleicht mit Werbung und will dafür weniger bezahlen oder nervt mich die Werbung und dafür zahle ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Das macht schon Sinn. Ich glaube, worauf man da einfach achten muss, dass man das für die User dann irgendwie sinnvoll und verständlich darstellt. Also, dass man nicht irgendwie auf eine Seite kommt, wo dann 5 verschiedene Bundles angeboten werden mit Sachen, von denen man eigentlich überhaupt gar nicht versteht, was es jetzt eigentlich ist. Das ist auch noch ein Challenge, den wir tatsächlich mit unserem Live-Produkt auch noch haben, dass wir da erstmal erklären müssen, was ist es denn genau, wie funktioniert es dann, weil es ist halt noch relativ neu und Bubble ist bisher noch nicht so bekannt dafür. Deswegen haben wir da noch ganz viel Erklärungsarbeit einfach zu leisten, bis man das wirklich einfach so auf eine Seite stellen kann und dann können die User sich da schon zurechtfinden und sich aussuchen, was sie denn gerne hätten. Ich glaube, das ist dann eher so, das ist dann eher der Challenge. Und ob man das dann alles gleichzeitig anbieten will, wie so ein Self-Service-Buffet, oder ob man das vielleicht tatsächlich an dem User-Lifecycle auch an den User-Lifecycle anhängt, das kommt dann wahrscheinlich darauf an, um welches Produkt handelt es sich, was macht am meisten Sinn. Man kann sich natürlich auch vorstellen, auch jetzt für Bubble zum Beispiel, dass man Live einfach immer als Upgrade-Produkt beibehält, dass man einfach sagt, okay, alle, die irgendwie noch nicht einen Monat gelernt haben und auch konsequent gelernt haben, für die macht das sowieso keinen Sinn. Das heißt, wir würden es da auch erst dann vorschlagen. Das ist jetzt nicht der Plan und so ist das Produkt auch nicht aufgebaut, aber wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man quasi je nachdem, um welches Zusatzprodukt es sich handelt, dass man das irgendwie schlau in die User Journey einbauen kann, dass man die User dann nicht zu viel erwartet, weil dann hat man eben auch dieses Choice-Problem, wenn es einfach zu viel Auswahl gibt, dann macht man am Ende gar nichts.
Und wenn man vor allem auch nicht so wirklich versteht, wie die Angebote miteinander im Verhältnis stehen. Also ist das eine jetzt wirklich besser als das andere, genau, oder ist es nur unterschiedlich und da wird es kompliziert.
Genau, und was ist inklusive und habe ich das jetzt auch und
Genau. Das ist ja wahrscheinlich so eine der größten Veränderungen an eurem gesamten Geschäftsmodell, die ihr in den letzten Jahren hattet. Und so wie ich dich jetzt bisher erlebt habe, testet ihr ja eigentlich alles, was ihr macht. Wie testet man denn sowas, bevor man es breit in den Markt einführt?
Ja, gute Frage. Das kann man natürlich nicht alles testen. Also es ist natürlich wahnsinnig viel Research im Vorfeld gewesen, dass man eben einfach wirklich geprüft hat, ist ein Markt da für so ein Produkt? Und das ist definitiv der Fall. Also da haben wir dann an dem Punkt einfach entschieden, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Und wenn es halt so nicht funktioniert, wie wir es jetzt gerade ausdenken, dann muss es irgendwie anders funktionieren. Aber es ist ein riesengroßer Markt, wie gesagt, besonders nach der Pandemie, wo sich einfach so sehr viel in den virtuellen Raum verlegt hat, nochmal umso mehr. Und dann haben wir einfach angefangen, wirklich in-house. Also ich weiß, wir hatten noch ein paar Vorläufer von dem Produkt. Da haben wir dann mit Partnern zusammengearbeitet, die sowas angeboten haben. Hat aber nicht so richtig funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und das war auch technisch irgendwie, weil es eben so zusammengestückelt war, war es eine wahnsinnig komplizierte User Experience. Und da, ja, das hat man nicht so richtig erklären können und geschmeidig hinkriegen können irgendwie. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir investieren das jetzt, wir bauen es jetzt selber. Natürlich MVP, ne, 80-20, ganz, ganz simpel. Wir haben sogar erst jetzt tatsächlich nach knapp zwei Jahren, haben wir erst ein richtiges Calendar-Scheduling-Tool. Vorher hat es tatsächlich jemand in einem Google Calendar gemacht, alle irgendwie hunderte von Klassen irgendwie für die ganzen, für die Lehrer, die wir da haben, so visualisiert. Also das war tatsächlich, ja, so fängt es dann an und so macht man es dann halt eine Weile, bis man dann eben rausgefunden hat, was funktioniert auch und was funktioniert nicht. Zum Beispiel ein Learning, das wir da auch gerade bei diesem Produkt hatten, ist, als wir von Credit-Based auf Unlimited umgestiegen sind, dass man eben nicht dieses Prinzip hat, du kaufst dir Credit, sondern kannst du eben so und so viele Kurse machen, sondern es funktioniert jetzt, um es eben auch, da sind wir wieder beim Thema Vereinfachung und wie kann ich es dem Kunden einfach erklären, was jetzt in dem Abo wirklich enthalten ist. So ist es eben genau wie unsere App auch. Du hast 3 Monate und dann kannst du so viele Klassen machen, wie du möchtest.
Ist wahrscheinlich auch ein riesiger Wettbewerbsvorteil, weil ich glaube, da gibt es nicht so viele Angebote im Markt, oder?
Genau, genau.
Du hast gerade schon die Laufzeiten angesprochen und das finde ich bei euch auch ganz interessant. Ich glaube sogar, dass 3 Monate die kürzeste Laufzeit ist. Welche Rolle spielen denn diese verschiedenen Laufzeiten? Also was ich auch interessant finde, ist, dass ihr ja wirklich so ein Lifetime-Paket habt, wo es ja streng genommen dann eigentlich schon gar nicht mehr ein Abo ist. Also wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Laufzeiten um?
Da experimentieren wir quasi oder tatsächlich sehr, sehr viel mit. Das ist auch im Moment was, womit wir am meisten experimentieren. Welche Laufzeiten werden wie hervorgehoben? Alles natürlich mit dem Ziel, möglichst alle zum längsten Abo zu pushen. Und ich glaube, da haben wir auch echt wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viele schlaue Sachen gemacht. Ob es jetzt um die Visualisierung geht, was ist jetzt zum Beispiel im App Store ganz oben? Was ist below the fold, wie stellen wir vielleicht auch die Preise dar, mit irgendwie durchgestrichen, mit irgendwie Rabatt und so weiter und so fort, dass wir tatsächlich unseren Subscription-Mix sehr, sehr, sehr deutlich Richtung Jahresabo pushen konnten, eben weg von kürzeren Abos, die natürlich dann auch immer eine höhere Churn-Rate haben. Klar, wenn du jeden Monat die Chance hast zu canceln, dann machst du das wahrscheinlich auch eher, als wenn du es irgendwie einmal im Jahr bezahlst. Wir haben tatsächlich irgendwann einfach entschieden, lass uns mal testen, was passiert, wenn wir das Monatsabo rausnehmen. Und hat gepasst. Also ja klar, wir haben vielleicht paar weniger Sales gemacht, aber unterm Strich war der Revenue einfach positiv. Insofern haben wir jetzt eben das Monatsabo, ich glaube, in den allermeisten Fällen nicht mehr dabei. Und haben jetzt eigentlich.
Konntet ihr das machen, weil ihr eine kostenlose Testphase davor hattet? Also, dass das die Hürde dann dadurch abgebaut war?
Auch ja. Wir haben tatsächlich diesen Free Trial gar nicht mehr auf allen Plattformen. War jetzt auch nicht so, dass der Erfolgsbringer, wie man vielleicht denken würde. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dass oft, was man sich denkt und was auch User einem erzählen, was sie gerne möchten und was sie dann aber tatsächlich tun, wenn sie im echten Leben mit was konfrontiert werden, kann doch sehr weit auseinandergehen. Also tatsächlich hat dieser Free Trial, als wir den dann gelauncht haben, hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Deswegen haben wir den auch nicht mehr überall. Wir haben einfach festgestellt, die, sagen wir mal so ganz salopp, die, die einen Monat kaufen wollen, die kaufen auch drei Monate. So. Der Schritt ist jetzt, es sind irgendwie 10 Euro mehr oder so. Der Schritt ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so weit. Also da haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel verloren. Und um auf das Lifetime-Produkt zu sprechen zu kommen, das ist auch sehr erfolgreich. Also es ist natürlich was wir auf sehr kleiner Flamme halten, weil wir sind natürlich nach wie vor ein Subscription-Business und das wollen wir auch bleiben. Aber das ist ein Produkt, das unseren Subscription-Mix sehr, sehr gut und schlau erweitert, um eben ein ganz neues Kundensegment, eben diese, die ich vorher angesprochen habe, die sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade lernen, jetzt habe ich gerade viel um die Ohren oder so, oder jetzt bin ich gerade gar nicht so into the idea, aber ich finde die Idee ganz cool, das jederzeit machen zu können. Und dafür bin ich auch gerne bereit, irgendwie 300, 400 Euro oder sowas jetzt zu bezahlen für den Luxus, dass ich da eben jederzeit jetzt Zugriff habe für den Rest meines Lebens. Und ja, da sind wir gerade jetzt auch dabei, eben zu experimentieren, wie können wir das am besten in unsere Price Pages, Angebotsstrategie etc. mit einbauen, dass es eben am meisten Gewinn bringt.
Mal ketzerisch gefragt, sind die Leute für euch im CRM dann noch so spannend oder sagt ihr euch dann, der hat ja eh schon für den Rest seines Lebens gekauft, den müssen wir jetzt nicht mehr engagen und halten?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das war tatsächlich meine Sorge, als wir das Produkt gelauncht haben, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn jetzt alle irgendwie for life das haben, welchen Grund haben wir dann noch ein cooles Produkt zu bauen? Dann ist es ja tatsächlich so, wie ich eben gesagt habe, es geht nicht nur um die Monetarisierung, es geht auch darum, dass wir tatsächlich so cheesy das jetzt vielleicht klingen mag, aber wir wollen tatsächlich Learning Success bringen und wir wollen, dass die Leute auch was lernen mit Bubble, weil wir der Meinung sind, dass man dann auch nur so wir eben den Punkt erreichen können, wo die Kunden auch für uns Werbung machen und Bubble weiterempfehlen. Und dafür reicht es eben nicht, einfach nur bezahlt zu haben. Selbst wenn es viel Geld ist, wenn man dann nichts mit der App macht, dann kommt man natürlich nicht an den Punkt, wo man sagt, oh hier, du willst Spanisch lernen, ich habe hier Bubble, probier das mal aus, das ist total cool. Ich habe hier einen Refer-a-Friend-Code oder irgendwie sowas vielleicht sogar. Insofern ist das immer noch, machen wir das immer noch. Also wir haben immer noch ein wahnsinnig großes Product Engineering und R&D-Team und auch im CRM haben wir immer noch dedizierte Kollegen, mehrere, die sich wirklich darauf fokussieren, die keine Revenue-KPIs haben, sondern wirklich am Learner-Engagement und Learner-Success arbeiten. Und das hat sich auch jetzt mit dem Lifetime-Produkt nicht verändert, zum Glück. Aber ja, war auch meine Sorge.
Mir ist es vor kurzem mal im Pressebereich aufgefallen, die Washington Post hatte das zu ihrem Geburtstag gemacht, dass sie für einen begrenzten Zeitraum ein Abo für die nächsten, ich glaube, 50 Jahre verkauft haben mit einem Fixpreis. Was hältst du von solchen Aktionen, wo man das mal für eine begrenzte Zeit macht, gerade in Zeiten, wo ja die Inflation auch hochgeht, dass man den Leuten einfach jetzt eine Preisgarantie bietet, wenn sie ewig dabei bleiben?
Ja, finde ich gut. Also sollte man auf jeden Fall, why not? Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit muss man einfach kreativ werden. Und ich glaube, gerade Abos haben natürlich auch jetzt nicht den besten Ruf. Dann gibt es irgendwie die Abo-Falle und dann verlängert sich das immer und man hat es irgendwie nicht gesehen und dann hätte man eigentlich kündigen wollen, aber war jetzt doch wieder zu spät. Und insofern, ich glaube, das ist eben auch der Reiz an so einem One-Time-Payment-Produkt. Und wenn man das eben entsprechend vom Preis her aufstellt, dann ist es auch kein, nicht, dass es irgendwie nicht profitabel ist oder so. Es kommt dann eben ganz drauf an. Klar, wenn man jetzt sagt, für einen Preis von normalerweise einem Monat bekommst du jetzt irgendwie 50 Jahre, das ist dann natürlich schon, das ist dann natürlich schon ein Schritt, der auch irgendwie in der, der auch irgendwie begründet sein muss, dass man das eben aus irgendwelchen Goodwill-Gründen oder keine Ahnung machen will. Oder vielleicht braucht man auch aus irgendwelchen Gründen jetzt wahnsinnig viele neue User, weil man irgendwas testen möchte zum Beispiel. Und man braucht viel Traffic auf irgendwas. Und deswegen sagt man, komm, dann lass uns jetzt einmal irgendwie diesen Monat Revenue vergessen und wir holen uns die Nutzer rein, koste es, was es wolle. Hatten wir auch ganz am Anfang bei Bubble so 1-Euro-Angebote oder sowas. Ja, bei uns ist jetzt wirklich, deswegen ist auch dieses Lifetime-Produkt ist auch recht hoch angesetzt vom Preis, weil wir eben wissen, selbst wenn das jemand kauft und wenn diese Person dann nie wieder irgendwas anderes kauft, dann haben wir trotzdem unterm Strich Gewinn dabei. Da verlieren wir dann zumindest kein Geld. Und das, solange das gegeben ist, kann man da, glaube ich, kreativ werden. Und ich denke, ein anderer positiver Effekt ist dann, dass man als User eben sagt, ja, finde ich cool, dass es eben kein Abo ist, finde ich gut, dass mir die Firma da dementsprechend entgegenkommt, vielleicht auch. Es wird dann vielleicht sogar so empfunden.
Ja, stimmt. Also die Zielgruppe gibt es auf jeden Fall, die da keine Lust hat, noch das 20. Abo zu bezahlen.
Genau, genau.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr früher viele Preisangebote habt. Wie stehst du denn generell dazu, zu so Preisanreizen? Das ist ja sehr umstritten. Manche setzen sehr stark darauf, manche gar nicht. Wie ist dein Standpunkt?
Ja, ich würde sagen, ähnlich, wie ich eben schon sagte. Ich finde, man kann es schon machen, wenn man eben unterm Strich dadurch die Wertigkeit erhöht. Also es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber es ist tatsächlich so, dass wir je mehr Angebote wir gemacht haben und je höhere Discounts wir gemacht haben, desto mehr hat sich eigentlich der Customer Lifetime Value erhöht, weil wir eben nur die wirklich hochpreisigen Angebote dann mit Discounts verkaufen. Also es gibt keine irgendwie 20% off vom 3-Monats-Abo oder sowas sehen, sondern es ist eigentlich wirklich nur noch Jahresabo aufwärts. Wir haben noch einen, unser Klassiker ist immer 6 Monate bezahlen und dann in der ersten Phase kriegst du nur 6 Monate dazu. Das heißt, du zahlst quasi 6-Monats-Abo und hast in der ersten Phase 12 Monate und danach ist es dann halt ein 6-Monats-Abo. Das nennt sich 6+6 bei uns. Das ist eigentlich der Evergreen seit immer schon. Und das ist aber auch, glaube ich, das Günstigste, was wir anbieten. Und der Rest ist wirklich nur Jahresabo für alle Sprachen, was dann natürlich nochmal mehr inklusive hat und mehr kostet dementsprechend auch. Oder eben, wie gesagt, dieses Lifetime-Produkt oder unser Live-Produkt. Und dadurch haben wir es eben auch geschafft, dass wir den Subscription-Mix ganz, ganz stark in Richtung höherpreisige Angebote und längere Laufzeiten und so weiter pushen konnten. Und dann macht es Sinn. Es ist jetzt natürlich, es darf natürlich nicht verramscht werden. Es wird auch, die Kunden werden auch stutzig, wenn man es zu sehr discountet. Also wenn es mal dann irgendwann bei 80% off ist, dann fragt man sich, okay, wofür bezahle ich hier überhaupt noch? Das ist dann irgendwie so Bereich Krabbeltisch. Das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wenn man es in einem sinnvollen Maße macht und wie gesagt, es ist schlau auf die Produkte, die man eben, wo man eben möchte, dass die User hingehen, dann macht das durchaus Sinn, wenn es eben der allgemeinen Strategie entspricht. Es gibt Produkte, die machen fast nie irgendwelche Discounts. Ich glaube, Apple ist da natürlich sehr, sehr bekannt dafür, dass die fast nie irgendwelche Angebote auf ihre Produkte haben und wenn das funktioniert, ist das super. Wenn man es einmal angefangen hat, dann kommt man auch sehr schlecht davon weg. Das haben wir hier bei Bubble gelernt. Insofern haben wir dann die Strategie, fahren wir jetzt die Strategie, okay, jetzt machen wir es, aber jetzt machen wir es richtig.
Gezielt und nur für die Hochpreisigen.
Genau.
Eure langen Laufzeiten erfordern ja auch so eine gewisse Strenge dann im Kundenservice. Also du hast gerade der Abo-Falle auch schon angesprochen. Habt ihr viele Kunden, die sich dann auch irgendwie beschweren, weil sie früher aus ihrem Abo raus wollen, weil sie eine Kündigungsfrist verpasst haben? Wie geht ihr damit um, dass da nicht haufenweise Leute dann unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, sie sind gefangen?
Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Also ich muss jetzt gestehen, ich arbeite, also klar, wir arbeiten mit dem Kundenservice zusammen, aber ich bin dafür nicht zuständig. Insofern kann ich nicht genau sagen, wie viele sich da melden. Ich weiß, es melden sich schon einige. Und ich muss auch sagen, oft sind wir da kulant, was ich so höre. Also ich muss sagen, wir haben wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Customer Service Team, die also ziemlich immer alles zu vollster Zufriedenheit, was nach dem, was ich so höre, lösen können und wirklich sehr, sehr, sehr bemüht sind und verständnisvoll sind. Und sich wirklich eigentlich, wenn irgendwas machbar ist, das dann auch nach Möglichkeit machen, weil ja, letztlich haben wir auch nichts davon, wenn ein Kunde dann irgendwie angepisst ist oder so, weil man jetzt irgendwie sein Geld nicht wiederbekommen hat, weil das Schlimmste, was dann passiert, die gehen in den App Store und schreiben irgendwie ein One-Star-Review und lassen sich da irgendwie aus oder auf Social Media oder erzählt halt anderen davon. Also normalerweise hat man doch irgendwie eine bessere, insgesamt unterm Strich besseren Ansatz, wenn man da einfach kulant ist und auch mal nachsichtig ist. Ich glaube, viele melden sich aber gar nicht, weil man weiß ja, Abos verlängern sich irgendwann und man kriegt nicht immer ein Heads-up dazu, je nachdem welche, also wenn man zum Beispiel über irgendwie über einen App-Store, Play-Store irgendwas gebucht hat, dann bekommt man da, glaube ich, eine Nachricht, dass es sich verlängert, aber oft halt auch nicht. Und das weiß man, glaube ich. Und wenn man das dann halt hat verpasst, dann ist es eben so. Aber ich glaube, wenn man sich da tatsächlich meldet, dann, dann kann man da, glaube ich, schon was machen. Also, wie gesagt, bin ich nicht für, ist nicht mein Bereich, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es für die User Experience besser ist auf lange Sicht. Und da hat man, glaube ich, auch die Chance, dass der User vielleicht auch irgendwann zurückkommt. Wir haben wahnsinnig viele Rückkehrer, die eine Pause machen, ein Abo kündigen und dann irgendwann wiederkommen. Und ich glaube, das verbaust du dir komplett, wenn du da einfach so stupide, irgendwie, wenn dir das alles egal ist.
Ja, man kann sich dann schnell einen schlechten Ruf erarbeiten.
Genau.
Ist Kundenzufriedenheit so eine Metrik, die für euch im Alltag relevant ist, mal abseits vom Engagement, auf das ihr ja viel optimiert?
Also für uns im CRM schon und für Customer Service mit Sicherheit auch. Auf Company-Level im Moment noch nicht. Da geht es tatsächlich eher noch um Engagement, weil es ist schwierig genug, wie gesagt, da die Zahlen irgendwie hochzutreiben. Und da kümmern wir uns um ja, Engagement, um Retention, um Learner Success. Und das benutzen wir dann als Proxy sozusagen für Kundenzufriedenheit. Wir haben jetzt keine Art, wie wir Kundenzufriedenheit messen.
Also kein NPS oder ähnliches.
Dass man jetzt, also es gibt ja schon, ganz am Anfang des Lifecycles haben wir NPS. Das könnten wir mit Sicherheit noch viel schlauer machen. Das ist auch was, das haben wir bei uns auf der Liste, aber es ist eben, wie gesagt, noch nicht die höchste Prio. Und ich weiß, NPS ist ja auch so ein bisschen umstritten und da gibt es auch einige Sachen, die mir da nicht so zusagen. Aber ein Measure für Kundenzufriedenheit finde ich spannend. Im Moment benutzen wir da aber tatsächlich andere Sachen als Proxy dafür, wer Kundenzufriedenheit jetzt so konsequent und über einen längeren Zeitraum direkt nicht messen.
Ich hätte jetzt kurz vorm Ende noch eine Frage, bevor ich dann zu den drei Schlussfragen komme. Und zwar, hast du auf LinkedIn stehen, dass dir wichtig ist, dass du herausragende Kunden-Experiences von der ersten Botschaft an schaffen möchtest. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute erste Nachricht, wenn jemand ein Abo abschließt?
Ja, so eine gute erste Nachricht geht genau auf das ein, was du speziell schon vielleicht schon weißt und schon gemacht hast, beziehungsweise geht eben nicht noch darauf ein. Also erzählt dir nicht alles nochmal, ist keine Standard 0815 Welcome-E-Mail, so hier ist nochmal alles, was wir anbieten. Die ist dann vielleicht viel zu lang und viel zu komplex und verwirrt eigentlich mehr, als dass sie irgendwas irgendwas erklärt, sondern stattdessen weiß diese E-Mail vielleicht schon, okay, ich muss dir jetzt nicht erklären, dass wir Podcasts haben, weil ich weiß, du hast schon mal einen Podcast reingehört. Stattdessen aber hab ich vielleicht noch nicht registriert, dass du jemals eine Vokabel wiederholt hast zum Beispiel. Und insofern denke ich, dass du das wissen solltest, dass wir das anbieten und dass das eben auch ein wichtiger Teil des Lernprozesses ist. Also geht eben direkt darauf ein, was genau du jetzt in diesem Moment, wo du gerade dieses Abo abgeschlossen hast, wissen solltest und was du nicht mehr wissen musst, weil du es vielleicht schon weißt oder weil es vielleicht auch nicht relevant ist. Wenn du uns erzählt hast, dass du Business-Englisch lernen willst, dann müssen wir dir jetzt irgendwie nicht erzählen, wie du ein Bier bestellst oder sowas irgendwo. Auch vielleicht im Business-Kontext irgendwann relevant, aber ja, also eine gute erste Nachricht ist nicht die gleiche Nachricht an alle, sondern ist auch schon von der allerersten Nachricht highly dynamic und personalisiert auf eben genau die Journey, die du vorher schon hattest bis zu diesem Punkt. Und im Idealfall sage ich immer, die beste Nachricht beantwortet deine Fragen, bevor du die Frage überhaupt hattest. Das ist natürlich nicht so leicht.
Das finde ich sehr schön. Was mir auffällt, ist, dass die meisten Unternehmen, glaube ich, noch sehr stark so auf Newsletter setzen, die einfach so an ihre komplette Kundenbasis rausgehen. Habt ihr gar keinen Newsletter oder habt ihr auch Massenmedien für alle Abonnenten?
Haben wir tatsächlich sogar noch recht viel. Und ich glaube, die sind auch, die erfüllen auch ihren Zweck. Einmal ist natürlich der Vorteil, wenn du schnell was testen möchtest, dann ist das einfach der beste Weg, weil du hast die größte Userbasis, die du kriegen kannst, machst deinen AB-Test, hast nach einem Versuch im Idealfall schon ein signifikantes Ergebnis. Wenn du das natürlich das Gleiche möchtest, du auf einer automatisierten Strecke oder auf einem Trigger-Messaging irgendwie testen, dann kann das teilweise sehr, sehr, sehr lange dauern. Insofern, das ist schon mal ein guter Grund, sowas zu haben. Und dann, oft ist es einfach, es funktioniert halt einfach oft. Wie gesagt, wir haben halt viele Kampagnen, die sind zeitbasiert, diese laufen dann von einem bestimmten Zeitraum, keine Ahnung, 25. Oktober bis irgendwie 30. Oktober. Und dann kriegen alle das gleiche Angebot und alle kriegen ihre Reminder-Mail nur noch bis morgen. Und es funktioniert einfach immer noch und deswegen machen wir es auch immer noch. Aber wir versuchen natürlich, oder Newsletter. Newsletter ist ja schon per Definition, was halt new ist. Und hat immer noch seine Relevanz. Wenn irgendwas neu ist, dann soll man das gerne auch an alle kommunizieren. Da gibt es natürlich noch Saisonalitäten, ob es jetzt Black Friday ist oder so, das ist natürlich einfach, bietet sich einfach an. Insofern finde ich, solche Nachrichten haben nach wie vor ihren Platz in einer CRM-Strategie. Aber es ist natürlich wichtig, dass man das dann komplementiert mit personalisierteren Nachrichten, die auf bestimmten Interaktionen mit dem Produkt beruhen, oder die sich in irgendeiner Form auf dem Lifecycle orientieren, die automatisiert sind, die getriggert sind. Also deswegen versuchen wir da mehrere unterschiedliche Kampagnentypen für unterschiedliche Dinge teilweise auch zu nutzen.
Die Mischung macht's also. Ich glaube, ich hätte noch 10.000 weitere Fragen. Von meiner Liste habe ich, glaube ich, nur 10% abgearbeitet, aber es waren immer so viele Stichwörter dabei, wo ich noch mal tiefer reingehen wollte. Was aber ja immer ein schönes Zeichen für ein Gespräch ist. Jetzt komme ich schon zu den Schlussfragen. Es gibt hier immer drei Fragen, die ich am Ende jedem Gast stelle. Und zwar die erste ist, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich nicht mehr verzichten?
Ja, gute Frage. Da muss ich überlegen, was habe ich denn für Abos im Moment? Diverse Streaming-Dienste, da würde mir jetzt aber kein Favorit einfallen. Ich würde sagen, wahrscheinlich Spotify. Weil es ist einfach, nutze ich jeden Tag, bringt mir Added Value in meinem Leben, weil ich irgendwie neue Musik entdecken kann, die ich sonst nicht entdeckt hätte, ist ein schönes Produkt, das sich nett benutzen lässt. Benutze ich beim Sport, morgens beim Frühstück und Auf jeden Fall würde ich nicht drauf verzichten wollen.
Ist, glaube ich, das meistgenannte Abo an dieser Stelle. Ich würde auch wahnsinnig gerne mit Spotify mal sprechen, aber die haben mir vor kurzem erst eine Absage geschickt. Ich bleibe dran, falls vielleicht auch in der Hörerschaft jemand ist, der gute Connections zu Spotify hat, nervt sie, fragt sie. Ich hätte wirklich gerne da mal ein Gespräch. Also, ich gebe nicht auf. Kann nur noch ein bisschen dauern. Dann zweite Frage. Welches Abo-Unternehmen ist für dich beruflich ein Vorbild? Also, von wem kopierst du am meisten?
Da würde ich eigentlich auch fast Spotify sagen. Also nicht alles. Also sind auch Nachrichten, wo ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht, warum ich das jetzt bekommen habe. Ob es jetzt irgendwelche Konzerte in meiner Stadt sind. Ja, okay, aber ich gehe halt nie auf Konzerte und auch unbedingt die Künstler, die mir da empfohlen werden, sind jetzt auch nicht unbedingt Künstler, die ich höre. Also da weiß ich nicht so unbedingt. Und auch insgesamt bekomme ich als zahlender Kunde auch jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber ich glaube, diese Year-in-Review-Kampagne, die sie schicken, das ist, glaube ich, die weltbeste CRM-Kampagne ever. Da freuen sich Millionen von Leuten jedes Jahr drauf. Die wird millionenfach weiter gepostet auf diversen Social-Media-Kanälen und es wird sich drüber unterhalten, es wird sich ausgetauscht. Und ich glaube, besser geht es nicht. Und insofern, das ist, glaube ich, so der heilige Gral für so eine CRM-Kampagne und auch so wie höchst personalisiert auch natürlich. Alleine nur wegen dieser einen Kampagne würde ich sagen, auch da Spotify.
Ich glaube, es gibt kein zumindest Abo-Unternehmen, das diese Kampagne nicht kopieren wollte, es versucht hat. Ja. Ich war auch schon in mehreren Meetings bei der Zeit dabei, wo wir es versucht haben. Und kleiner Tipp, ich habe das mal für mein damaliges Team gemacht, so teamintern, so ein kleines Video mit den Zahlen des Jahres. Das hat mir Spaß gemacht zu erstellen und hat das Team gefreut. Also
echt?
Das vielleicht so als ein kleiner Tipp für alle Teamleads.
Ah, super.
Dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? War ja schon viel dabei, aber mal die Kernessenz aus deiner Sicht, worin seid ihr am besten?
Also vielleicht zusammengefasst, nicht das akzeptieren, wie es jetzt gerade ist und nicht denken, dass man das Ende schon erreicht hat, weil oft ist da noch mehr. Und ob das jetzt darum geht, wie ich sagte, es kann immer noch eine Nachricht mehr sein.
Das hören, glaube ich, viele Marketer gerne.
Ja, niemanden dazu aufrufen, irgendwie so senseless die Leute zuzuspammen, natürlich. Deswegen sage ich ja immer dazu, es muss schon irgendwie Sinn machen. Aber oft kann man da doch noch mehr rausholen. Und das Gleiche geht eben, wenn es um das ganze Thema, welche Abos, welche Laufzeiten, wie positioniere ich das nebeneinander? Wie spiele ich die Preise gegeneinander, wie spiele ich dann mit Discounts und so weiter. Das haben jetzt die 9,5 Jahre, die ich jetzt bei Bubble bin, machen wir das eigentlich immer und immer, und es kommt immer noch was Neues, wo man sich denkt, boah, hätte ich nicht gedacht, dass das immer noch funktioniert und dass immer noch irgendwie da was rauszuholen ist, aber es ist tatsächlich immer noch so. Und ich glaube, da sind wir immer noch nicht am Ende angekommen. Das kann man bestimmt noch schlauer irgendwie machen. Das wäre so mein Tipp.
Generell im Leben, glaube ich, die Essenz, immer versuchen, noch besser zu werden.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Nina, für das Gespräch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe selbst noch mal ganz viel dazu gelernt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, freut mich. Danke für das Gespräch auch, dass ich hier sein durfte.
Das war Nina Pollex, die CRM-Direktorin bei Bubble. Vielen Dank an Nina, dass du uns so viele tiefe Einblicke in deine Arbeit gegeben hast, und an euch, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr jetzt noch mehr über das Customer Lifecycle Management lernen möchtet, dann würde ich euch die Folge mit Thorsten Müller vom Urban Sports Club ans Herz legen. Darin sind wir einmal von der Kundengewinnung bis zur Kündigerrückgewinnung alle Phasen durchgegangen, und es gibt einige Anknüpfungspunkte zu dem Thema von heute. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, denn es gibt auf jeden Fall noch Menschen in Abo-Unternehmen, die noch nichts davon gehört haben. Und das soll ja nicht so bleiben. Außerdem freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, denn darin wird es sehr wahrscheinlich um eine ganz besondere Magazinmarke gehen. Mehr verrate ich jetzt aber an der Stelle noch nicht. Bis dahin!